Willkommen zu Schnuller Strand und Sticky Rice, dem Podcast für alle Eltern, die mit ihren kleinen Entdeckern ins sonnige Thailand reisen wollen.
Wir sind Mamas, die ihre Erfahrungen, besten Tipps und ehrlichsten Geschichten über das Reisen in Thailand mit Kindern teilen.
Macht euch bereit für jede Menge Spaß und wertvolle Infos, die eure Reise unvergesslich machen. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schnuller, Strand und Sticky Rice mit
Julia,
Niki,
Andrea,
Nicola,
Katrin
und Claudi. Schön, dass ihr bei unserer heutigen Folge dabei seid.
Heute geht es um das Thema Langstreckenflug mit Kind. Und die, die unsere bisherigen Folgen kennen, wundern sich vielleicht jetzt ein bisschen, denn, dazu gab es doch schon eine Folge. Darin haben wir besprochen, was man bei der Wahl der Airline beachten kann, ob ein Tag- oder Nachtflug sich besser eignet, Direktflug oder Umsteigen praktischer ist, was wir als Handgepäck mit an Bord nehmen und was unsere besten Tipps sind, damit der Flug möglichst entspannt abläuft. Falls euch das alles interessiert, hört gerne rein in die Episode. Aber dann haben wir euch gefragt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was brennt euch noch unter den Nägeln zum Thema Langstreckenflug mit Kind? Und ehrlich gesagt, da kam ganz schön was zusammen. Also danke an alle, die uns ihre Fragen geschickt haben. Da war echt viel dabei. Von wie bekomme ich mein Kind am besten zum Schlafen, über was darf ins Handgepäck und wie überstehe ich 12 Stunden mit einem zappeligen Dreijährigen.
Ja, und deshalb dachten wir, das sind richtig viele coole Fragen. Da brauchen wir echte Unterstützung. Und zwar nicht nur von Eltern, sondern von Menschen, die sich wirklich auskennen. Und deswegen haben wir heute 3 großartige Frauen dabei, die sowohl beruflich fliegen als auch Mamas sind. Und das auf ganz unterschiedliche Art. Unsere Gäste und Expertinnen heute sind Nicola Winter, Pilotin, Reserveastronautin, Bestseller-Autorin und Mama. Andrea, Pilotin, reiseerfahren mit Kind, Thailand-Fan und auch Teil unserer WhatsApp-Community. Und Katrin, erfahrene Flugbegleiterin auf der Langstrecke und Mama. Herzlich willkommen, ihr drei. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Wir freuen uns riesig, dass ihr euch die Zeit nehmt, um mit uns die vielen Fragen aus unserer Community rund um das Thema Langstreckenflug mit Kind zu beantworten. Bevor wir in die Details einsteigen, starten wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde.
Andrea, du bist nicht nur Pilotin und Mama, sondern auch ein aktives Mitglied in unserer WhatsApp-Community. Eine richtig schöne Kombi, wie wir finden. Du weißt also auch aus eigener Erfahrung, wie sich so ein Langstreckenflug mit Kind nach Thailand theoretisch, aber auch praktisch anfühlt. Magst du zu Beginn dich einmal ganz kurz vorstellen? Also was begeistert dich am Fliegen? Und ist dein Kind eigentlich auch schon so flugerfahren wie du?
Ja, absolut. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Am Fliegen begeistert mich als Gast vor allen Dingen das unkomplizierte, komfortable und schnelle Reisen. Und beruflich finde ich vor allem die Technik des Flugzeugs spannend und diese täglichen kleinen und großen Herausforderungen, die auch immer anders sind. Mein Kind ist jetzt 3 Jahre alt und ist schon ziemlich oft geflogen. Also ich glaube öfter als meine Schwiegereltern und da schon sehr erfahren und erprobt und unkompliziert.
Nicola, du warst als Kampfjet-Pilotin unterwegs, fliegst heute Rettungshubschrauber und bist sogar Reserveastronautin. Baldes Fliegerwissen also. Aber vielleicht magst du dich selbst noch mal kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Und was verbindet dich mit dem Thema Fliegen mit Kind?
Sehr gerne. Also mein Name ist Nicola Winter. Ich bin 40 Jahre alt. Ich habe fliegerisch ein paar verschiedene Dinge gemacht. Ich habe meine Karriere bei der Bundeswehr begonnen. Ich war da Jetpilotin. Das heißt, ich durfte die kleinen, schnellen fliegen, wo man ganz alleine drin sitzt. Tornado und Eurofighter. Ich habe dann Luft- und Raumfahrttechnik studiert bis zum Master. Darf damit alle kleinen und großen Flugzeuge theoretisch fliegen und bin dann umgestiegen auf Hubschrauber. Darf jetzt Hubschrauber fliegen bei der ADAC-Luftrettung und ich bin Mama. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt 5 und natürlich sind wir auch mit der sehr gerne in Urlaub geflogen, in allen Stufen. Das erste Mal, als sie 8 Wochen alt war und seitdem oft und gerne.
Liebe Katrin, bevor wir zu den Fragen aus unserer Community einsteigen, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen. Du hast ja nicht nur aus Crew-Perspektive, sondern auch als Mama einen ganz besonderen Blick auf das Thema Fliegen mit Kind.
Ich bin Katrin, ich bin Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline seit nun fast 7 Jahren schon und seit 4 Monaten jetzt auch Mami. Wir haben tatsächlich schon die erste Flugreise hinter uns. Als meine Tochter 10 Wochen alt war, ging es für uns nach Spanien und die nächste Flugreise ist auch schon gebucht. In 3 Monaten geht's nach Singapur und Thailand. Da ist die kleine Maus dann 7 Monate alt. An der Stelle vielleicht auch ein ganz kurzer Spoiler für alle, die einfach mehr rund ums Thema Fliegen mit Baby oder auch Fliegen in der Schwangerschaft erfahren möchten. Ich bin gerade dabei, einen Guide zu schreiben. Da geht's einfach darum, allen Mamis und Papis Ängste und Unsicherheiten rund ums Fliegen mit Baby und auch in der Schwangerschaft zu nehmen, damit das Ganze ein positives Abenteuer wird und nicht mit Ängsten und Sorgen und Horrorvorstellungen verbunden ist. Schaut da super gern mal in die Shownotes, denn es gibt auch für alle Schnuller, Strand und Sticky Rice Zuhörer einen kleinen Bonus.
Das klingt doch mega gut. Spannend auch für unseren Podcast und für unsere Zuhörerinnen. Wir versuchen ja auch immer, den Leuten die Angst zu nehmen und Vorurteile auszumerzen zum Thema Reisen mit kleinen Kindern. Von daher passt das sehr gut rein, was du da aus deiner Perspektive berichten kannst. Ich würde gerne mit der ersten Frage an dich starten. Und zwar dreht es sich um Nachtflüge. Mhm. Was ist denn, wenn mein Baby oder mein Kind einfach nicht schlafen will? Hast du das an Bord vielleicht oft schon erlebt und wie kann man da am besten mit umgehen?
Ja, also mein Tipp ist an der Stelle schon mal clever planen, denn das macht super viel aus. Ich kann vorweg große Ängste nehmen, denn es kommt super selten vor, dass Kinder, Babys schreien, rebellieren, total unruhig sind, weil dieses weiße Rauschen, was ja das Flugzeuggeräusch quasi auslöst, ist super beruhigend für Babys und Kinder. Und deshalb, ganz viele haben immer die Horrorvorstellung, oh mein Gott, mein Kind wird stundenlang schreien an Bord und alle werden mich entsetzt anschauen. Das kommt super selten vor. Ich bin ja jetzt doch schon einige Jahre Flugbegleiterin und ich habe das wirklich ganz, ganz selten erlebt, dass es in so einem Horrorszenario endet. Und deshalb mein Tipp an der Stelle, wirklich schon bei der Flugplanung da ein bisschen den Stress rausnehmen und das Ganze entzerren, indem man zum Beispiel Stopover einbaut.
Es gibt sicherlich Familien, für die ein Zwischenstopp sinnvoll ist, wo man dann auch das Kind auspowern kann. Ich würde tatsächlich immer einen Flug buchen, der zum persönlichen Rhythmus passt und auch so zum Kind. Also es gibt ja immer die Frage, Tag- oder Nachtflug, direkt oder mit Zwischenstopp. Mein persönlicher Favorit ist definitiv ein Flug ohne Zwischenstopp nachts, weil ich das persönlich am entspanntesten finde. Mein Kind ist dafür aber auch zu haben.
Darf ich mal fragen, Niki, kam das bei dir zum Beispiel auch schon mal vor, dass dein Kind überhaupt nicht schlafen wollte? Und was habt ihr dann gemacht?
Ja, kam durchaus schon vor. Langstreckenflug und generell auch Urlaub ist ja irgendwie für alle eine Ausnahmesituation. Also bei uns war da das Tablet dann, ehrlich gesagt, so die Notlösung. Ich meine, zu Hause sollte jetzt ein Kind nicht unbedingt irgendwie 6 Stunden vorm Tablet hängen. Aber wie gesagt, es ist eine Ausnahmesituation und ich finde, dass man da auch ruhig mal das ein oder andere Auge zudrücken kann, egal ob bei den kleineren oder den größeren Kindern. Und zur Not kann oder muss man dann auch vielleicht mal durchs Flugzeug laufen, mit Baby dann in der Trage oder mit Laufkindern dann eben zu Fuß.
Wir hatten das auch mal, weil du gerade die Trage angesprochen hast, dass mein Kind so drüber war, dass es einfach gar nicht mehr in den Schlaf gefunden hat. Und dann war auch die Lösung, das Kind in die Trage zu packen und den Gang hoch und den Gang runter zu laufen, immer und immer wieder, bis das Kind dann halt irgendwann in den Schlaf gefunden hat sozusagen. Kind war noch jünger, deswegen hatten wir die Manduka dabei. Aber ja, wenn man keine Trage mehr dabei hat, dann ist die Frage, gibt es da andere Möglichkeiten?
Genau, also zur Trage, da muss ich als Flugbegleiterin gleich mal auf den Sicherheitsaspekt noch eingehen, ist natürlich aus Mamasicht und wenn man mit den Nerven am Ende ist, immer eine gute Option. Aber man darf ja nicht vergessen, es herrscht an Bord die generelle Anschnallpflicht. Und wenn dann doch mal unerwartet Turbulenzen kommen, ist es halt schwierig, wenn man dann das Kind erstmal aus der Trage rauspacken muss, zu seinem Sitzplatz laufen muss, das Kind anschnallen muss, sich selbst anschnallen muss. Ja, das kann halt schon kritisch werden, aber aus Mamasicht verstehe ich es natürlich total. Ich weiß selber, also bei uns ist die Trage jedes Mal der Joker. Aber das vielleicht einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man trotzdem im Flugzeug ist und da einfach jederzeit können Turbulenzen sein, kann wackelig sein und dann kann es auch mal schnell gefährlich werden. Was sonst noch ein guter Tipp ist, einfach eine vertraute Umgebung schaffen, so gut es halt geht im Flugzeug, aber mit zum Beispiel einem Kuscheltier oder einem Schmusetuch, was die Kiddies immer dabei haben oder gerade bei Babys auch, wo der Geruch dann einfach mit verknüpft ist. Das ist auch noch immer ein ganz guter Tipp, dass die sich nicht ganz so fremd Moment fühlen.
Nochmal zum Thema Schlafen. Bei uns in der WhatsApp-Community wurde öfter mal gesagt, dass die Eltern extra die Reihe im Flugzeug mit mehr Beinfreiheit gebucht haben und dann das schlafende Kind quasi vor sich auf den Boden in den Fußraum gelegt haben. Jetzt hast du ja die Anschnallpflicht erwähnt. Darf man das Kind denn da offiziell dann überhaupt auf den Boden legen oder darf man es nicht?
Kann ich verstehen und das machen auch tatsächlich einige Eltern, sehe ich auch immer wieder an Bord. Ich denke, dass das die Airlines unterschiedlich handhaben, je nachdem, wie die Regeln der Airlines sind. Aber hier auch wieder, es herrscht generelle Anschnallpflicht an Bord, auch wenn die Anschnallzeichen aus sind. Mir persönlich wäre das zu gefährlich. Also ich würde mein Kind nicht auf den Fußboden legen, auch jetzt nicht in der normalen Reihe, sag ich mal, weil eben diese Clear Air Turbulenz, heißt sie, habe ich schon öfter erlebt. Das heißt, komplett unangekündigte Turbulenzen. Und wenn da das Kind auf dem Boden unangeschnallt liegt, das kann echt böse enden. Also mir wäre es zu heiß und wir als Flugbegleiter, wir weisen da dann auch tatsächlich drauf hin, wenn wir sowas sehen.
So eine klassische Langstrecke Frankfurt-Bangkok, vielleicht auch mit einem Zwischenstopp irgendwo im arabischen Raum. Wie wahrscheinlich sind Turbulenzen da eigentlich wirklich? Also ist es wirklich ein realistisches Risiko oder sind es eher Ausnahmefälle, wo es dann wirklich zu schweren Turbulenzen kommen kann?
Also die schweren Turbulenzen sind auf jeden Fall ein Ausnahmefall. Wobei es schon so ist, dass es über die Jahre jetzt immer mehr zunimmt, weil sich das Klima ändert.
Vielleicht kannst du mal ganz kurz umreißen, was im Fall von Turbulenzen passieren kann, wenn Kinder nicht richtig gesichert sind und warum diese Kindersicherung eben auch nicht nice to have ist, sondern wirklich im Fall von Turbulenzen absolut notwendig ist.
Wenn es passiert, sind die Konsequenzen unter Umständen katastrophal oder lebenslänglich. Und deswegen würde ich da genau das gleiche Denken an den Tag legen. Wenn ich es im Auto mache, würde ich es im Flugzeug auch machen. Und wenn ich es im Auto für eine dumme Idee halte, muss man es im Flugzeug auch für eine dumme Idee halten.
Okay, da sprechen wir jetzt aber nicht mehr nur davon, dass es nicht wirklich sicher ist, das Kind im Fußraum abzulegen, sondern vor allem auch darüber, das Kind auf dem Sitzplatz entsprechend zu sichern. Also zum Beispiel für Kinder unter 2 Jahren einen eigenen Sitzplatz zu buchen und eine Babyschale mit an Bord zu bringen, oder?
Um das Thema ein bisschen am Anfang zu beginnen, das nennt man ja, wenn man ein Kind nicht vernünftig gesichert hat, sondern klassisch auf dem Schoß mitnimmt, ne, für 0- bis 2-Jährige, Lap Child, ne, also das Kind auf dem Schoß. Das ist im Moment weltweit erlaubt. Das war in den USA 12 Jahre lang verboten. Und es war verboten, weil es so gefährlich ist. Es ist dann auf den wirtschaftlichen Druck der Airlines hin wieder erlaubt worden. Und es geht den Airlines da wirklich nur ums Geld. Das muss man sich immer sagen. Da ist keine Sicherheit dahinter oder jemand hat geprüft, dass das geht. Es geht nicht, aber natürlich, wenn ich einen Sitz an ein Kind verkaufe, bekomme ich weniger Geld, als wenn ich es an einen Erwachsenen verkaufe. Und je mehr Eltern sich das Fliegen leisten können, weil sie nicht so viele Sitze kaufen müssen, desto mehr Kunden habe ich. So, und es sind 2 tatsächlich verschiedene Szenarien, wo das so gefährlich wird. Zum einen bei dem Thema Turbulenzen, weil da schon Kräfte auftreten können, wo ich mein Kind nicht mehr vernünftig festhalten kann. Und ihr kennt es ja, das ist ja nur ein Sitzgurt vorne rum. Und dann halte ich mein Kind nicht mehr. Viel schwieriger noch, ich halte mich ja selber nicht. Das heißt, ich kann sein, dass es mich auf das Kind draufhaut. Und da kann ich mich auch nicht abstützen. Und dann ist das Thema natürlich auch bei Start und Landung. Und man sieht es ja immer wieder. Fliegen an sich ist super sicher. Da passiert nichts. Aber es gibt immer mal wieder einen Startabbruch. Und die bremsen mit der gleichen Kraft wie eine Vollbremsung im Auto. Und auch dann ist das Problem, das Kind sitzt auf meinem Schoß und ich klappe zusammen. Und niemand von uns hat diese Bauch- und Rückenmuskeln, um sich da dagegen zu wehren. Wenn, dann ist es für das kleine Baby, und da ist es ja auch so, genau wie im Auto, dann soll die rückwärts gerichtet sitzen, weil die Nackenmuskeln noch nicht so ausgeprägt sind. Das ganze System, der Kopf im Vergleich ist so groß. Ganz prägnant fand ich, das ist ungefähr 6 Monate her, das haben vielleicht nicht alle mitbekommen, in Amerika im Winter ist ein Flugzeug gelandet und dann umgekippt und tatsächlich auf dem Dach gelegen. Da ist niemand ums Leben gekommen. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, ne, diese Kraft, die im Flieger wirkt, das dreht den um und dann hängen wir alle von der Decke und dann hast du dein Kind auf dem Schoß. Das wird in den Statistiken nur im Hintergrund erfasst. Das ist aber so in Amerika, eine gute Freundin von mir ist da Fluglotsin. Das ist oft so, dass der einzige verletzte Passagier bei solchen Unglücken die Kinder sind, die Laptops.
Wenn wir da mit unserem Kindersitz oder mit dem Care-Skirt an Bord erscheinen, dann schauen uns manchmal die Crewmitglieder erstmal ein bisschen fragend oder überrascht an. Also das ist gar nicht so gang und gäbe, dass Eltern ihre Kinder im Flugzeug auch mit Rückhaltesystemen sichern. Und wir stehen dann oft da und erklären, warum der Sitz jetzt for use in Aircraft zugelassen ist und dass wir den benutzen dürfen und so weiter. Und dass es eben auch einfach viel sicherer ist für die Kinder.
Da darf man nicht vergessen, dass die normale Flugbegleiterin, Flugbegleiter das noch nicht so lange macht und dass das nicht deren Hauptfokus ist. Normalerweise die Piloten, Pilotinnen vorne, die wissen das und die kennen das. Und ich habe es dann immer so gemacht, es gibt eine Liste vom ADAC, es gibt immer von den Fluggesellschaften Listen, was zugelassen ist. Das steht ja dann auch immer drauf auf dem Maxi-Cosi. Und dann habe ich das halt mit ausgedruckt und mitgebracht und dann hat das auch immer funktioniert. Zusätzlich fand ich es immer viel komfortabler für alle. Ja, wenn du halt, dann schläft das da einfach, das Baby und du hast deine Ruhe. Das ist aber nicht der Hauptpunkt. Es ist ja dann auch praktisch, wenn ich den Kindersitz dabei habe, weil ich den ja unter Umständen vor Ort auch wieder brauchen kann. Ja, wenn ich dann irgendwie mit dem Taxi, mit dem Bus, mit irgendwelchen Verkehrsmitteln zum Hotel komme, macht es auch da Sinn, den dabei zu haben. Und wenn ich ihn wirklich mitschleppe, ihn dann aufzugeben, ja, ist ja die dümmste aller Varianten, dann habe ich ihn sogar dabei, die Sicherheit für das Kind und nutze sie nicht. Das wäre sehr schade.
Das ist auch ein Punkt, der in der Community immer mal wieder ein Thema ist. Macht es denn Sinn, einen Kindersitz überhaupt aufzugeben, also als normales Gepäckstück oder beim Sperrgepäck eben abzugeben? Da kann ja auch einiges kaputt gehen. Andrea, was empfiehlst du?
Also ich würde tatsächlich nie einen Kindersitz als Cargo aufgeben, als Sperrgepäck, weil die durch die Gegend geschmissen werden, die Sachen. Und wenn man mal schaut, dass die meisten Sitzhersteller gerade bei Babyschalen sagen, dass die bei einem Sturz aus Hüfthöhe getauscht werden müssen, weil dann nicht mehr garantiert ist, dass sie einen Unfall unbeschadet überstehen und das Kind in dem Rahmen schützen, wie sie es sollen. Dann kann man sich vorstellen, wenn die im Flugzeug hin und her geschmissen werden oder natürlich auch bei Turbulenz ja im Flugzeugbauch hin und her fliegen, dass das dann wohl nicht mehr ganz so sicher ist. Man kann das oft nicht sehen. Die kommen anscheinend unbeschadet dann auf dem Sperrgepäckschalter oder auf dem Sperrgepäckband vielmehr wieder an. Aber man kann halt nicht sehen, ob das Plastik kleine Haarrisse hat oder nicht. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Also ich habe schon diverse komplett zerstörte Kinderwagen zum Beispiel auf dem Sperrgepäck ankommen sehen. Und wenn die schon so aussehen, dann kann man sich vorstellen, wie der Kindersitz wahrscheinlich innen drin aussieht. Wenn man schon einen Kindersitz mitnimmt oder eine Babyschale, was ja grundsätzlich eine gute Idee ist, weil wir wissen alle, dass das in Thailand eher Mangelware ist, dann macht es auch Sinn, den mit an Bord zu nehmen. Dafür muss man natürlich ein paar Voraussetzungen erfüllen. Also der Kindersitz muss vom TÜV zugelassen sein. Da gibt es zum Beispiel vom TÜV Rheinland eine Liste dazu. Und die Airline muss das akzeptieren. Wenn man ein unter zweijähriges Kind, das sind wir jetzt eher bei der Babyschale, transportieren möchte mit Kindersitz, dann muss dafür ein eigener Sitzplatz gebucht werden. Da gibt es dann je nach Airline verschiedene Tricks, wie man es schafft, für ein Infant, was ja eigentlich immer auf dem Schoß sitzt, einen eigenen Sitzplatz zu buchen. Letzten Endes ist es definitiv sicherer, das Kind, auch gerade das unter zweijährige Kind, mit einem Kindersitz im Flugzeug zu transportieren, statt mit dem Loopbelt. Aber wir wissen auch alle, es muss ja irgendwie auch noch umsetzbar sein.
Andrea, ein Thema, das bei uns in der WhatsApp-Community immer wieder aufploppt, diese aufblasbaren Kissen als Fußablage für den Fußraum. Für alle, die es nicht kennen, das verlängert die Sitzfläche und sorgt dafür, dass Kinder eine größere Fläche zum Liegen haben. Du hattest in der Community auch schon einmal darauf hingewiesen, dass die Teile zu Recht bei vielen Fluggesellschaften verboten sind. Bitte klär uns auf, was steckt denn da genau dahinter?
Das sind ja diese sogenannten Comfort-Devices. Das sind größtenteils diese aufblasbaren Kissen, aber ganz oft ja zum Beispiel auch Hängematten. Das ist ja auch immer wieder Thema in der WhatsApp-Gruppe. Und die fallen alle in eine Kategorie. Die sind aus Sicherheitsgründen bei den meisten Airlines verboten. Andere erlauben die. Da muss man immer genau schauen, was die jeweilige Airline dazu regelt. Und aus verschiedenen Gründen sind die verboten. Also zum einen können die zu Überhitzung führen von Sitzteilen, weil wenn man ja so einen luftgefüllten Würfel in den Fußraum stellt, kann da ja gar keine Luft mehr zirkulieren. Sie können das Feuerlöschen beeinträchtigen und Feuer an Bord ist immer richtig doof, da muss es schnell gehen. Und wenn die Dinger dann im Weg sind, ist das halt echt nicht cool. Die aufblasbaren Würfel, die haben normalerweise kein Ventil für den Fall einer Dekompression. Und wir kennen das ja alle, dass wir Sorge haben, dass die Kinder bei Start und Landung Ohrenschmerzen haben. Und die Ohrenschmerzen kommen ja von den veränderten Luftdruckverhältnissen. Und ich weiß nicht, ob einer von euch mal eine Tüte Chips im Handgepäck hatte. Die ist oben ganz schön dolle aufgepustet oder explodiert sogar. Und genau dasselbe passiert mit diesen Würfeln auch. Wenn man die zum Beispiel sehr früh nach dem Start aufpustet, dann dehnt sich die Luft da drin immer weiter aus und das Ding kann einem um die Ohren fliegen und explodieren. Das, was du gerade genannt hast, die Dekompression, das ist natürlich statistisch gesehen sehr, sehr unwahrscheinlich, dass einen das ereilt. Dekompression bedeutet, dass zum Beispiel durch einen wie auch immer gearteten Schaden in der Flugzeugaußenhaut es einen ganz, ganz plötzlichen Druckverlust gibt. Das ist der Moment, wo dann die Sauerstoffmasken runterfallen, was ja jeder aus dieser Sicherheitseinweisung ganz am Anfang kennt. Und in dem Moment, wo dann der Druckverlust da ist, geht es halt wirklich um Sekunden, weil dann der Sauerstoff für unseren Körper nicht reicht. Deswegen müssen wir die Masken anziehen. Aber wenn in dem Moment dann auch noch dieser aufblasbare Würfel explodiert, dann hat man neben der sowieso schon schwierigen Situation auch noch das Problem, dass man eventuell ein Knalltrauma hat und erstmal überhaupt nicht weiß, was ist da gerade passiert. Und wir wollen es ja unseren Kindern so bequem wie möglich machen. Aber es ist letzten Endes ein Risiko für unsere Kinder, auch wenn der Würfel im ganz normalen Steigflug oder Reiseflug plötzlich unter den Beinen unseres Kindes explodiert. Und deshalb ist damit einfach überhaupt nicht zu spaßen. Und wenn die verboten sind, hat das seinen Grund. Dazu kommt dann halt noch dabei, und das ist deutlich wahrscheinlicher als Dekompression, dass es Turbulenzen gibt. Und die sind ja nicht gesichert im Fußraum. Die sind ja nirgendwo festgemacht. Das heißt, die fliegen bei richtig heftigen Turbulenzen einfach durch die Gegend und können auch nochmal ein Verletzungsrisiko darstellen. Dann sind wir auch bei dem Punkt, warum ganz viele Airlines sagen, wir wollen nicht, dass die genutzt werden, genauso wie Hängematten, wo man jetzt ja sagen würde, okay, die explodieren nicht, alles nicht so schlimm. Man kann die Anschnallgurte nicht mehr vernünftig nutzen, weil ganz ehrlich, welches Kind sitzt denn aufrecht und ist schön angeschnallt und legt nur die Füße hoch? Nein, wir legen unsere Kinder drauf, weil wir es natürlich wollen, dass die möglichst bequem schlafen. Dann sind die aber nicht mehr vernünftig angeschnallt. Und das ist bei Turbulenz, die halt ganz oft wirklich unvermittelt auftritt, weil auch wir im Cockpit haben keine Glaskugel, die sagt, okay, jetzt wird es turbulent. Und wenn das Kind dann unter die Decke fliegt, weil es nicht angeschnallt ist, aber dafür bequem auf der Hängematte gelegen hat, ist das ein nicht so guter Tausch.
Kurze Zwischenfrage. Betrifft das mit der Dekompression dann auch diese aufblasbaren Nackenkissen oder ist das bei denen nicht ganz so schlimm, weil die nicht so groß sind?
Ja, in der Theorie betrifft das auch diese aufblasbaren Nackenkissen, ganz genau, weil auch da, man pustet die ja relativ weit auf. Wenn dann der Umgebungsdruck sinkt, dann dehnen die sich natürlich aus. Aber ja, es ist ein deutlich kleineres Luftvolumen. Wahrscheinlich werden auch die explodieren, aber mit weniger Knall und es würde wahrscheinlich den betreffen, der es anhat, aber nicht noch die Reihe davor und dahinter, weil das Volumen einfach deutlich geringer ist.
Eine medizinische Frage, die kam, war, wie ist es mit dem Druckausgleich bei Kindern und spielt es eine Rolle, ob die Kinder zum Beispiel zu Mittelohrentzündungen neigen?
Ich habe zu dem Thema selber schon ewig recherchiert, weil ich selber betroffen bin. Deswegen kommt hier eine kurze Erklärbär-Einheit. Wenn ein Flugzeug startet, dann nimmt mit steigender Höhe der umgebende Luftdruck ab. Und die eingeschlossene Luft dehnt sich aus. Das passiert zum Beispiel auch bei mitgebrachten Tüten oder Flaschen. Die werden dann plötzlich ganz prall.
Oder wie wir von Andrea gehört haben, von diesen ganzen aufblasbaren Gadgets, wie den aufblasbaren Würfeln für den Fußraum oder auch den Nackenhörnchen.
Hinter unserem Trommelfell im Ohr ist ein luftgefüllter Raum, die sogenannte Paukenhöhle. Steigt dort der Druck, entweicht die Luft normalerweise durch einen kleinen Kanal, die Eustachi-Röhre. Und zwar in den Rachen. Manch einer reagiert dann schon empfindlich beim Start und den somit steigenden Druck in der Paukenhöhle. Bei anderen knacken vielleicht einfach nur ganz kurz die Ohren. Diese Eustachi-Röhre ist wie ein Überdruckventil. So kann man sich das vorstellen, das nur in eine Richtung öffnet. Beim gesamten Sinkflug, also nicht erst nur bei der Landung, sondern sobald der Sinkflug beginnt, steigt der äußere Luftdruck langsam wieder und das Trommelfell wölbt sich dadurch nach innen. Und das ist dann das, was bei einigen so scheiße wehtun kann. Man hat dann stechende Schmerzen im Ohr und das Gefühl von Watte im Ohr. Man hört dann sehr schlecht und das kann sich dann auch noch nach der Landung Stunden bis Tage weiterziehen. Bei Kindern ist es so, dass sie auf diese Druckunterschiede meistens noch sensibler reagieren und zu Ohrenschmerzen beim Fliegen neigen, weil nämlich bei Kindern diese Eustachi-Röhre noch etwas anders geformt ist und sich deswegen manchmal nicht vollständig öffnet. Deswegen sollten Babys zum Beispiel bei Start und Landung auch nicht schlafen. Bei denen funktioniert der Druckausgleich eben noch überhaupt nicht automatisch.
Je nach Alter des Babys gerade können die mal mehr, mal weniger gut einen Druck ausgleichen. Wir machen das alle als Erwachsene unbewusst, ja, dass wir dann immer dieses Hoppen oder Knacken in den Ohren haben. Und das können Kinder nicht besonders gut. Das ist oft der Grund, warum Babys gerade im Sinkflug und im Landeanflug dann anfangen zu schreien und sich gar nicht mehr beruhigen lassen. Was ja immer interessant ist, warum in einem normalen Reiseflug schläft das und plötzlich mag die Situation gar nicht mehr, dann muss man das trinken lassen. Das Einzige, was dann hilft, ne, ist der Saug- und Schluckreflex. Und das Gemeine ist aber bei dieser Thematik, dass der Sinkflug lange vorher beginnt, bevor die Ansage kommt, wir gehen jetzt zur Landung, bitte stellen Sie Ihre Rückenlehnen senkrecht. Da ist man schon sehr, sehr tief. Das heißt also, da ein bisschen aufpassen. Man sieht das ja auf den Monitoren.
Da ist mein Tipp immer frühzeitig beginnen und auch die Kleinen animieren, nicht erst, wenn es schon weh tut.
Je nach Alter hilft dann stillen bzw. trinken, Quetschinuckeln, essen, Kaubonbon oder Kaugummi kauen und so weiter.
Die müssen es nicht 30 Minuten durchtrinken, aber halt so schön in 3-4 Minuten Rhythmen, dass sie auf irgendwas rumkauen, dann kann man das schon mal vermeiden.
Und es gibt auch diese speziellen Ohrstöpsel, die dem Ohr beim Druckausgleich helfen. Ich nutze die selbst auch und ich kann sagen, beim Starten ist es mega, da habe ich kaum Probleme. Beim Landen, wie Niki vorhin auch schon sagte, ist es sowieso meistens schlimmer. Und da hilft es mir schon auch, diese Stöpsel zu benutzen. Also es ist deutlich angenehmer als ohne die Stöpsel, aber es ist lange nicht so angenehm wie beim Starten. Diese Stöpsel gibt's auch nicht nur für Erwachsene, die gibt's auch in Kindergrößen oder für kleinere Ohren. Würde ich persönlich jetzt aber erst ab einem gewissen Alter meines Kindes nutzen und bei einem Baby nicht einfach was ins Ohr stecken. Gegebenenfalls bietet sich's auch an, da einfach mal mit dem Kinderarzt oder der Kinderärztin im Vorfeld zu sprechen. Eine große Sorge von Eltern, die vor so einem Langstreckenflug stehen, ist häufig, was tun wir, wenn unser Kind weint? Wir hatten es ja eben schon in Bezug auf die Nachtflüge, aber gehen wir mal davon aus, ein Tagflug oder auch bei einem Nachtflug, vielleicht das Kind will sich einfach nicht beruhigen oder kann sich nicht beruhigen, es weint und weint und weint laut, lang und untröstlich. Ja, als Eltern fühlt man sich dann vielleicht auch unwohl, andere PassagierInnen zu stören. Was rätst du als Flugbegleiterin Eltern, wie sie mit so einer Situation, wenn sie denn je auftreten sollte, am besten umgehen können dann an Bord?
Cool bleiben, würde ich sagen.
Cool bleiben ist immer eine ganz gute Idee.
Genau, wenn es denn so leicht wäre. Also natürlich erstmal die Basics checken, Hunger, kalt, müde, zu warm, was auch immer. Dann ist natürlich immer ein toller Tipp, neues Spielzeug mitbringen an Bord, dass es erst gar nicht so weit kommt. Das ist ja immer ganz spannend. Oder auch Snacks, dass die Kleinen mal was naschen dürfen, das sie vielleicht sonst nicht bekommen. Oder auch der Tipp mit dem iPad ist ja auch ganz gut. Ich bin natürlich auch kein Fan davon, das Kind vorm iPad zu parken. Aber in Ausnahmesituationen ist es in Ordnung, finde ich persönlich. Und ja, wenn es wirklich mal eskalieren sollte, dann dran denken, ein Flugzeug ist ein öffentliches Verkehrsmittel, wenn sich jemand gestört fühlt oder das nicht möchte, dann muss er Privatjet buchen, sage ich immer. Und ja, es sind Babys, es sind Kinder, es sind keine Spielsachen, wo man den Off-Knopf betätigen kann. Ich finde, wenn man sich das vor Augen hält, das nimmt schon ganz viel Druck immer raus.
Als Eltern sollte man ja generell versuchen, im Vorfeld irgendwie so entspannt wie möglich zu sein, weil die Kinder uns ja komplett spiegeln. Und was man sich halt auch wirklich immer wieder klar machen muss, der Flug ist irgendwann vorbei. Das heißt, selbst wenn der komplette Flug furchtbar wird, im Worst Case sind es dann einfach nur ein paar schlechte Stunden. Wenn man sich überlegt, wie viele Nächte wir zu Hause mit unseren weinenden Kindern irgendwie durch die Wohnung gelaufen sind und die durch die Nacht begleitet haben, die paar Stunden im Flugzeug machen das dann irgendwie auch nicht mehr schlimmer. Das sollten wir eigentlich überstehen. Vor allem, wenn das Ziel dann eben ein cooler Thailandurlaub ist.
Du sagst es, wir Eltern, wir spiegeln wieder. Es ist total witzig, weil wir FlugbegleiterInnen, ich glaube, das können meine Kollegen bestätigen, wir sehen schon, wenn Familien an Bord kommen, dann schauen wir uns die Eltern an. Und dann kann ich dir schon sagen, wie die Kinder drauf sein werden und wie der Flug wird. Es ist wirklich so, wenn die Eltern schon super gestresst reinkommen und unentspannt sind und vielleicht auch ein bisschen chaotisch, dann läuft auch meistens der Flug so ab, was die Kinder angeht. Aber wenn die Eltern tiefenentspannt reinkommen, gut organisiert sind, dann wissen wir meistens, okay, es wird entspannt auch mit den Kindern.
Was man sich auch immer wieder klar machen muss, die meisten Leute aus dem Flugzeug, die sieht man ja auch nie wieder. Also es sei denn, es sitzt vielleicht jemand aus unserer WhatsApp-Community da drin, dann kann das schon vorkommen, dass man sich kennt. Im Zweifel erkennt man die Person dann aber an unserer bekannten Community-Leggings, die wahrscheinlich jeder trägt.
Die Person, die dann auch die Community Leggings anhat, die hat vielleicht gerade das gleiche Thema mit ihrem Kind und ist dann ganz froh, wenn das eigene Kind nicht das einzige ist, was irgendwie gerade nicht still sitzen möchte oder so. Das finde ich, tut uns Eltern ja auch immer ganz gut, wenn man andere Kinder mit an Bord hat und dann vielleicht auch die Kinder mal miteinander kurz auf dem Gang sich irgendwie begegnen und beschäftigen, ist ja für die Kinder auch ganz nett. Oder sie haben halt eben Verständnis, weil sie in so einer Situation auch schon mal waren und einfach auch wissen, welche Gedanken man sich im Vorfeld unter Umständen gemacht hat. Was ich immer versuche so zu verinnerlichen ist, weil ein Flug vielleicht nicht so gut geklappt hat oder mein Kind unruhig war oder nicht schlafen wollte auf dem Flug, dann heißt es nicht, dass ab sofort jeder Flug genauso laufen muss. Es kann sein, dass der nächste Flug viel, viel besser wird. Und ich finde, das ist auch so ein ganz guter Gedanke, an dem man sich irgendwie hochhangeln oder, wie sagt man, an dem man sich, also der so ein bisschen den Optimismus schüren kann.
Es gibt es ab und zu, dass Menschen sich Gedanken darüber machen, jetzt stört mein Kind die anderen Flugreisenden. Ja, und dann gibt es auch immer wieder so virale Videos, wie dann die Eltern irgendwie 50 Goodiebags verteilen für alle Menschen außenrum. Finde ich persönlich total toxisch, weil es so eine Erwartungshaltung erzeugt, sondern jeder darf mit. Und manche Erwachsene sind ätzend und stören und nerven. Und Kinder dürfen halt auch Kinder sein. Und für die anderen ist das so. Ja, ich bin auch als Ledige geflogen und dann schreit mein Kind, ja, dann schreit halt mein Kind. Holst du der Power of Max, nicht bei den Eltern. Oder geh halt mal hin und unterhalte das Kind oder hilf. Ja, aber ich werde da abgehärtet. Das ist halt einfach so für alle anderen und für einen selber. Da muss man sich jetzt nicht noch zusätzlich stressen.
Ja, absolut. Und an der Stelle kann ich auch noch sagen, also die Crew wird immer Verständnis haben, weil auch viele Eltern sich Gedanken machen, zum einen, wie reagieren andere Passagiere oder was denkt die Crew oder was macht die Crew? Und wir wissen das. Es sind Kinder, es sind nur Menschen. Ja, wir haben immer Verständnis an der Stelle. Und klar, es ist schwierig, wenn wir Gäste haben, die sich dann beschweren, weil ein Kind schreit. Aber wir sind da in der Regel ganz gute Vermittler, sage ich mal, beziehungsweise haben auch ganz gute Tools an Bord, um solche Gäste dann zu besänftigen, sei es mit Oropacks oder Kopfhörer oder irgendwie doch mal umsetzen im Notfall oder so. Also da gibt's viele gute Möglichkeiten, wo wir echt auch gut geschult sind, sage ich mal, dass man sich da keine allzu großen Sorgen machen muss als Mami und Papi.
Du hast gerade schon die Crew-Perspektive angesprochen. Katrin, das ist ein guter Punkt. Das war auch eine Frage aus unserer WhatsApp-Community. Deswegen danke, dass du die schon beantwortet hast. Eine andere Frage. Katrin, was kann ich tun, wenn mein Kind partout nicht auf seinem Platz sitzen bleiben will? Wir hatten gerade kurz drüber gesprochen, dass man sich natürlich schon mal bewegen kann, aber grundsätzlich im Flugzeug die Anschnallpflicht herrscht. Angenommen, die Anschnallzeichen leuchten. Ich muss auf meinem Sitz sitzen bleiben und habe Probleme damit, weil mein Kind partout einfach aufstehen möchte, sich selbst schon abschnallen kann oder wie auch immer. Was können Eltern da tun?
Da ist natürlich auch wieder ein super Tipp, sowas wie neues Spielzeug mitnehmen oder Snacks, die mal ausnahmsweise genascht werden dürfen. Oder was auch spielerisch immer ganz gut funktioniert, ist, wenn man zu Hause quasi schon Flugzeug übt. Also, dass man sich so ein bisschen hinsetzt und sagt, ja, wir sind jetzt im Flugzeug und wir müssen sitzen bleiben und wir schnallen uns jetzt an, damit das Kind schon so ein bisschen spielerisch lernt, was einen da erwartet, gerade wenn man noch nie geflogen ist. Ist ja doch ungewohnt, wenig Platz, enger Raum, man hat nur seinen Sitz zur Verfügung, dass man das einfach zu Hause schon mal so ein bisschen übt und das Kind vorbereitet, was einen da eben erwartet. Und dann habe ich noch so einen kleinen Joker, der eigentlich immer funktioniert. Wenn man denn die Flugbegleiterin oder den Flugbegleiter holt und wir dann ganz kurz erklären, dass wir hier eben im Flugzeug sind und dass es wichtig ist, dass sich der oder diejenige eben hinsetzt und anschnallt, das wirkt tatsächlich nochmal Wunder, wenn das eine Frau oder ein Mann mit Uniform erklärt, wie wenn es vielleicht die Mama oder der Papa sagt.
Es ist ähnlich wie beim Zahnarzt. Wenn der Zahnarzt sagt, gut Zähne putzen, dann ist das eine andere Hausnummer, als wenn Mama oder Papa das zu Hause irgendwie mit dem Kind zu klären versuchen. Was man sich auch klar machen muss und was man auch dem Kind klar machen muss, dass halt zumindest bei Start und Landung oder bei Turbulenzen muss man angeschnallt sein. Da gibt es dann auch keine Diskussion. Im Auto muss man auch angeschnallt sein. Das ist halt so. Es geht um die Sicherheit und da muss das Kind in dem Fall dann eben durch. So, und wenn es nicht um Start, Landung oder Turbulenzen geht, dann hat Katrin uns ja jetzt das offizielle Go gegeben, dass man eben doch mal durchs Flugzeug laufen kann. Beine vertreten ist nicht schlecht. Was zu trinken holen in der Bordküche, den Stewardessen und Stewards Hallo sagen.
und vielleicht auch einen Abstecher aufs Klo machen.
Klo ist ein gutes Stichwort für die nächste Frage. Klassiker, selbst schon erlebt. Was tut man, wenn das Kind plötzlich während Start oder Landung oder auch während Turbulenzen, bei denen man angeschnallt auf dem Sitz sitzen muss, dringend auf die Toilette muss, die Anschnallzeichen leuchten, man darf nicht aufstehen. Ich war mal in so einer Situation, ziemlich unangenehm, und seitdem hatten wir auch, glaube ich, in der ersten Folge schon mal kurz drüber gesprochen, Zipperbeutel und solche Sachen mit dabei. Aber was ratet ihr da aus Crew-Sicht, Katrin? Also gibt es da eine offizielle Handhabung oder Anweisung, oder wie geht man damit um, wenn man vielleicht auch selbst, aber vor allen Dingen die Kinder, die das ja teilweise noch gar nicht steuern können, während solcher Situationen auf die Toilette müssen?
Ja, das ist natürlich super gut, aber kommt vor. Also ich sag mal so, die Anschnallzeichen leuchten ja nicht umsonst, und wir Flugbegleiter, Piloten, wir schalten die nicht ein, um die Passagiere zu ärgern, sondern es steht einfach die Sicherheit an oberster Stelle, ist die höchste Prio beim Fliegen, und deshalb sollte man sich schon daran halten. Wenn die Anschnallzeichen gerade angegangen sind und dann fällt der oder dem Kleinen ein, ich muss jetzt doch nochmal Pipi, dann geht das schon noch, dann ist das kein Thema. Das sind wir ja meistens auch noch am Verräumen und Rumräumen, und vielleicht steht sogar noch der ein oder andere Passagier an der Toilette, das ist gar kein Thema. Wenn wir jetzt aber kurz vor Touchdown sind, dann ist es wirklich gefährlich aufzustehen. Also dann sollte man das auf gar keinen Fall tun. Ich sag mal so, dann hat man halt mal eine nasse Hose. Da gab es auch leider schon Flugunfälle, weil man muss wissen, bei einem Flugzeug hat man nicht den Bremsweg wie zum Beispiel bei einem Auto. Und selbst wenn der Flieger schon gelandet ist und man rollt, wenn das Flugzeug bremst, dann steht es sofort. Da gibt es keinen Bremsweg. Und wenn man dann im Gang steht, kann es auch mal passieren, dass man durchs ganze Flugzeug gegen die Cockpit-Tür zum Beispiel knallt. Und das geht in der Regel nicht gut aus. Deshalb, wenn man kurz vor Touchdown ist, auf keinen Fall mehr aufstehen, auch wenn der Flieger rollt. Ansonsten, wenn man so mittendrin ist, sage ich mal, die Anschnallzeichen sind vielleicht schon 5 bis 10 Minuten an, aber der Boden ist noch weit genug entfernt, dann immer auch so ein bisschen sich mal umgucken. Sitzen denn die Flugbegleiter schon? Dann ist es auch nicht mehr möglich aufzustehen, weil dann einfach die Sicherheit wieder vorgeht. Aber wenn man noch das Gefühl hat, okay, Flugbegleiter sind auch noch am Verräumen und es ist wirklich, wirklich dringend, kann man ja auch noch mal kurz mit den Flugbegleitern kommunizieren und bekommt dann auch in dem Moment eine gute Rückmeldung, so ob es denn noch schnell möglich ist oder eben nicht mehr.
Ja, es geht ja auch nicht nur um Pipi-Unfälle, sondern ich meine, die unbekannte Küche in Thailand ist ja auch für die Kinderverdauung herausfordernd. Und wenn dann irgendwie so ein Magen-Darm-Thema noch dazu kommt, macht es das Ganze ja nochmal ein bisschen schwieriger. Apropos Krankheit, was mache ich denn, wenn mein Kind an Bord plötzlich krank wird? Also wenn es auf einmal Fieber bekommt oder sich überhaupt nicht gut fühlt, wie ist denn die medizinische Versorgung da so organisiert?
Also wir haben ja eine Erste-Hilfe-Ausbildung. Die müssen wir auch regelmäßig auffrischen. Wir sind da ganz gut geschult und können da auch ganz gut helfen. Ansonsten haben wir auch immer so ein Basis-Equipment dabei, sage ich mal, wie jetzt Verbandskasten, Schmerztabletten, Zäpfchen und so weiter. Wir sind natürlich keine Ärzte. Und da ist es auch immer wichtig, dass man sich als Eltern einfach gut ausstattet, dass man eine gute Reiseapotheke dabei hat. Und ganz wichtig, immer im Handgepäck. Die Reiseapotheke niemals in den Koffer, sondern immer im Handgepäck, griffbereit dabei.
Es macht schon Sinn, selber seinen kleinen, normalen Erste-Hilfe-Kasten mit dabei zu haben. Also wenn man wirklich eben bis Thailand fliegt, dann schadet prinzipiell nicht das Thermometer und die Fieberzäpfchen oder in welcher Form auch immer den Nurofen-Saft dabei zu haben. Dann macht es auch Sinn, den nicht im eingecheckten Gepäck zu haben, sondern halt einfach dabei, und dann kann ich gucken. Jetzt bei einem normalen Kind, das sonst keine Vorerkrankungen hat, ist die Chance, dass das plötzlich einen so schwerwiegenden Notfall erleidet, der innerhalb von Minuten zum Problem wird, ist es extrem gering. Und natürlich würde dann das Flugzeug auch da, wo sie halt gerade sind, landen. Ich sage mal, auch der klassische Fieberschub, ja, da misst du mal Fieber, dann gibt man ein Zäpfchen, das würde sich jetzt da nicht groß unterscheiden. Wenn sich das Kind jetzt verschluckt oder so, ne, das muss man natürlich dann in der Luft lösen, da hilft, und das Einzige, was bei mir da immer hilft, ist selber kompetent zu sein und einen vernünftigen Erste-Hilfe-Kurs gemacht zu haben für das Kind und wirklich zu wissen, wie das geht. Das war völlig unabhängig vom Thema Reisen, ja, aber auch wenn man daheim sitzt und das Kind sich verschluckt, kann ich nicht mehr auf externe Hilfe warten. Ja, also da muss ich selber tätig werden können. Ansonsten wäre das überhaupt kein Fokusthema für mich.
Wir hatten es auch schon von Nicola und Katrin gehört, dass es immer sinnvoll ist, die Reiseapotheke mit ins Handgepäck zu nehmen. Andrea, wie ist es denn eigentlich? Gelten die Bestimmungen in Bezug auf die Mitnahme von Flüssigkeiten auch für die Medikamente oder gibt es da besondere Ausnahmen? Und müssen flüssige Medikamente wie zum Beispiel Fiebersaft und sowas dann in einen extra Zipperbeutel oder können die einfach so in der Tasche ins Handgepäck?
Nein, tatsächlich sind alle Medikamente ausgenommen von dieser 100-Milliliter-Regelung. Das heißt, man darf auch durchaus einen Fiebersaft mit 150 oder 200 Milliliter mitnehmen und die zählen auch nicht mit rein in diese 5x100 Milliliter pro Person in einem 1-Liter-Beutel. Man muss sie trotzdem aufs Band packen. Und das heißt, man kann sie jetzt also nicht in irgendeiner undurchsichtigen Tasche im Koffer lassen. Man sollte sie schon in einen Zipbeutel packen. Ich habe aber zum Beispiel den Karton vom Fiebersaft immer drumherum, weil der lichtgeschützt auch gelagert sein soll. Und dann jagen die das durch einen Scanner und gucken sich das an. Aber es muss rausgenommen werden. Also ich würde es einfach in den Zipbeutel packen.
Zur Sitzplatzauswahl gab es bei unserer Umfrage nach der ersten Flugpodcast-Folge gleich mehrere Fragen. Was ist denn der beste Sitzplatz mit Baby und wie sitzt man am besten mit zwei Kindern? Nebeneinander, hintereinander, Fenster, Gang oder Mitte? Was sind deine Tipps zur Sitzplatzauswahl?
Ich glaube, das sind tatsächlich total persönliche Präferenzen. Also ich persönlich versuche immer, dass wir am Fenster sitzen. Also als ich noch mit Infant geflogen bin, saßen wir am Fenster. Jetzt sitzt mein Kind auf dem eigenen Sitzplatz, dann buche ich auch meistens dann Fenster und Mitte, wenn wir alleine unterwegs sind oder wenn wir zu dritt unterwegs sind, halt Fenster, Mitte, Gang auf dem Langstreckenflieger. Ich persönlich sitze nicht so gern in dem Mittelblock. Da kann man aber natürlich Glück haben, gerade wenn man zu dritt ist, dass der vierte Platz frei bleibt und man dann vielleicht ein bisschen mehr Platz hat. Wenn man mit Babybassinett reist oder reisen möchte, sitzt man ja sowieso in diesem Mittelblock. Also ich glaube, es gibt nicht den besten Platz, genauso wie es nicht den sichersten Platz gibt. Das muss jeder für sich schauen, wie er sich am wohlsten fühlt.
Wir saßen zum Beispiel damals mit einjährigem Kind und fünfjährigem Kind in so einer Dreierreihe nebeneinander. Die Kleine hatte da gar keinen eigenen Sitzplatz. Mein Mann saß am Gang, die Große saß in der Mitte und ich saß mit der Kleinen auf dem Schoß am Fenster. Das war so Vorschrift seitens der Airline. Und das war eigentlich total ideal. Die Kleine hat bei mir im Arm geschlafen. Die Große hat sich dann mal bei uns und mal bei meinem Mann seitlich angekuschelt. Ich glaube, ich würde das zumindest, wenn ein Kind noch so klein ist, würde ich das wieder genauso machen.
Wenn ich da noch kurz einhaken darf, gerade wenn man mit Kind auf dem Schoß reist. Jetzt gibt's ja vielleicht auch Familien, die mit Zwillingen oder sonst wie mit zwei Kindern unter 2 Jahren unterwegs sind. Da muss man dann tatsächlich ein bisschen schauen, weil in jener Sitzreihe darf nur eine Person mehr sitzen, als Sitze dort sind. Also in einer Dreierreihe dürfen maximal 4 Personen sein, weil es 4 Sauerstoffmasken gibt. In einer Viererreihe dürfen 5 Personen sitzen. Das heißt, man kann zum Beispiel nicht sagen, man sitzt jetzt in der Dreierreihe mit, keine Ahnung, nimmt noch Oma mit, Mama mit Kind 1 auf dem Schoß am Fenster, Papa mit Kind 2 auf dem Schoß in der Mitte und am Gang dann Oma. Das funktioniert nicht. Also da muss man gut drauf achten bei der Sitzplatzreservierung, wenn man mit 2 Infants unterwegs ist, dass das nicht funktioniert. Und genauso darf ja zum Beispiel auch kein Erwachsener alleine mit mehr als einem Kind unter 2 Jahren unterwegs sein, es sei denn, das zweite Kind hat einen eigenen Sitzplatz und ist in der Babyschale gesichert, weil man ja nicht 2 Kinder mit dem Loopbelt auf dem Schoß festbinden kann.
Guter Punkt, ja, auf jeden Fall. Wir sind ja auch zu dritt. Das heißt, ich schaue, dass wir nach Möglichkeit zu dritt in einer Reihe sitzen können. Die Reihe wähle ich dann aber so aus, dass wir nicht direkt bei den Toiletten oder bei der Küche sitzen. Bei den Toiletten kann ja auch je nachdem mal relativ viel los sein. Tür auf, Tür zu, Licht, kein Licht, die Spülung rauscht und so weiter.
Nicht zu vergessen, die mögliche Geruchsbelastung in der Nähe der Toiletten.
Ja, stimmt. Und bei der Küche kann es ja auch ähnlich sein, also vielleicht nicht in Bezug auf den Geruch. Ich vermute, der wird dort eher besser sein, wenn das Essen vorbereitet wird. Aber mit dem Geklapper vor allen Dingen, wenn der Service vorbereitet wird und halt auch mit der Beleuchtung, die da ja dauerhaft an ist. Bei den Notausgängen ist es tendenziell auch eher heller wegen der Notbeleuchtung, glaube ich. Und zu viert kann man perfekt eigentlich eine 4er-Mittelreihe buchen, wenn vorhanden. Oder je 2 Plätze in 2 Dreierreihen, zum Beispiel hintereinander. Manche Familien nutzen ja dann auch den sogenannten Heck, jeweils den Gang und den Fensterplatz zu buchen, in der Hoffnung, dass dann der Mittelplatz jeweils frei bleibt. Und man sagt dann immer so, naja, falls dann doch jemand auf dem Mittelplatz sitzt,
dann ist der wahrscheinlich auch ganz froh, mit einem aus der eigenen Familie zu tauschen, dass der dann entweder den Fenster- oder den Gangplatz haben kann. Aber es kann natürlich auch passieren, ne, dass man dann halt so sitzt, wie man es gebucht hat und einfach eine fremde Person in der Mitte zwischen zum Beispiel Mutter und Kind oder Vater und Kind sitzt und halt auch nicht wechseln möchte. Aber ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal näher zu sprechen.
Sag mal, Andrea, gibt es denn eigentlich Plätze, die im Flugzeug sicherheitstechnisch besser sind als andere?
Also man kann jetzt nicht sagen, dass es den einen Platz gibt, der quasi in allen Varianten von Unfällen immer der sicherste ist. Grundsätzlich kann man auf jeden Fall sagen, dass je näher man am Notausgang sitzt, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man im Falle eines Unfalls schnell aus dem Flieger kommt. Und das ist oft natürlich ein sicherheitsrelevanter Punkt, dass man schnell rauskommt, gerade wenn es brennt. Da ist es dann, da möchte ich auch in dem Zuge wirklich nochmal drauf hinweisen und drum bitten, wenn das Flugzeug evakuiert wird, lasst euer Handgepäck zurück. Der ganze Prüttel, der da drin ist, den kann man neu kaufen, aber man kann keine Leben neu kaufen.
Ja, auf jeden Fall. Nochmal zu den Sitzplätzen zurückzukommen. Wenn ich nun bestimmte Sitzplätze haben möchte, macht es ja durchaus Sinn, die vorab auszuwählen und dann auch zu reservieren. Bei manchen Tarifen und Airlines ist die Sitzplatzreservierung auch schon im Ticketpreis enthalten. Bei anderen kommt es dann noch on top dazu. Wir hatten das in der ersten Folge zum Langstreckenflug auch schon mal kurz angerissen, dass es je nachdem auch ein Grund sein kann für die Buchung bei Airline A oder B, je nachdem, ob sich der Preis dann nochmal massiv unterscheidet, wenn man die Sitzplatzgebühren mit einbezieht. Apropos Sitzplatzreservierung, auch immer mal wieder Thema in der WhatsApp-Community. Wenn Familien keine Plätze reserviert haben und dann beim Online-Check-in mit Entsetzen feststellen, dass sie keine zusammenhängenden Plätze mehr auswählen können. Also wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das super wichtig ist, dann bucht Sitzplätze, auf jeden Fall. Es gab da neulich auch mal eine Diskussion in der Community, die ich ganz interessant fand, ehrlich gesagt. Es ging nämlich um die Frage, ob man erwarten kann, dass andere PassagierInnen ihren Sitzplatz tauschen. Die haben ihn vielleicht reserviert und dafür auch Geld bezahlt bei der Reservierung, damit man als Familie, die sich das Geld für die Reservierung gespart hat, beisammensitzen kann. Und sagen wir mal so, es war ein sehr kontroverses Thema, also es gab diese Meinungen und diese. Aber Andrea, sag mal jetzt so aus Crew-Sicht oder aus Mitarbeiterinnen-Sicht einer Airline, wie ist da die offizielle Regel? Gibt es überhaupt eine und wie ist sie, wenn es sie gibt?
Ja, es gibt dazu offizielle Regeln. Wenn man keine Sitzplatzreservierung hat, hat man keinen Anspruch auf ganz bestimmte Sitzplätze. Punkt. Fertig. Es gibt dafür zwei Ausnahmen. Zum einen, wenn man nach Kanada reist, weil da ein Kind neben dem eigenen Elternteil sitzen muss. Das ist aber ja für Thailand nicht relevant. Und für Italien gibt es auch Sonderregeln. Letzten Endes ist es so definiert, dass man sagt, das Kind muss neben einem Erwachsenen sitzen, der ihm im Zweifel eines Notfalls, zum Beispiel Sauerstoffmaske, was auch immer, helfen kann. Es ist nicht definiert, dass dieser Erwachsene ein Elternteil oder eine Begleitperson sein muss. Bei meinem Arbeitgeber ist es zum Beispiel so, dass die schon auf der Internetseite schreiben, also wir versuchen bei Kindern zwischen 2 und 11 Jahren, dass die neben einem Elternteil sitzen, aber wir können das nicht garantieren. Also wenn man zusammensitzen möchte als Familie und jetzt ist es ja auch ein Unterschied, ob man zu zweit ist oder vielleicht zu viert, dann hat man darauf keinen Anspruch, wenn man nicht vorher zusammenhängende Sitzplätze reserviert. Ich persönlich finde auch, dass man nicht erwarten kann, dass jemand seinen Sitzplatz aufgibt, den er ja auch aus irgendwelchen Gründen reserviert hat, sei es, weil er aus dem Fenster gucken möchte oder weil er am Gang sitzen möchte oder weil er Angst hat, warum auch immer. Nur damit ich als Familie zusammensitzen kann und vorher nicht bereit war, Geld dafür zu bezahlen.
Wird den Kindern, denen beim Autofahren schnell schlecht wird, eigentlich auch beim Fliegen übel?
Also ich kann nur von mir selbst sprechen, als eine Person, die Autofahren hasst, zumindest solange ich nicht die Fahrerin bin. Beifahrerin sein geht mal besser und mal schlechter und hinten sitzen im Auto ist bei mir echt eine Vollkatastrophe. Mir wurde allerdings beim Fliegen noch nie schlecht. Also natürlich, klar, bei Turbulenzen ist mir auch ein bisschen flau im Magen, aber es ist überhaupt gar kein Vergleich zum Autofahren. Es ist wahrscheinlich sehr individuell. Spucktüte am Start haben ist bestimmt nie eine schlechte Idee in jeglicher Hinsicht. Wenn man zur Reiseübelkeit neigt, dann bietet es sich an, einen Sitzplatz über den Tragflächen zu reservieren.
Gerade für Kinder, die denen schnell schlecht wird, ein Thema. Je näher man am Flügel sitzt, also am besten quasi mittig über den Flügeln, desto weniger merkt man Turbulenzen. Also je weiter man hinten sitzt, Das kann man sich wie bei einer Wippe vorstellen. Desto höher ist der Ausschlag des Flugzeuges, weil ungefähr in Höhe der Tragflächen ist der Schwerpunkt, um den das Flugzeug dreht. Das heißt, je weiter man hinten sitzt, desto turbulenter ist es und desto wackeliger ist es.
Das ist ein total guter Einwand. Das wusste ich so gar nicht. Kleiner Themenwechsel. Uns interessiert noch brennend deine ganz persönliche Packliste fürs Handgepäck. Andrea, was sind denn so deine, ich sag mal, 5 Must-Haves, ohne die du mit Kind nicht in ein Flugzeug steigen würdest?
Also ich fliege tatsächlich auch mit Kind fast ausschließlich mit Handgepäck. Deswegen ist das ein bisschen schwierig zu beantworten. Wenn ich aber sagen müsste, was sind meine Top 5 Must-Haves, definitiv Kleidung im Handgepäck. Und zwar zum einen, um angepasst an die Klimaanlage im Flugzeug das Kind wärmer oder kälter anzuziehen. Und nicht nur das Kind, auch mich. Also ich habe für mich immer einen Schal im Handgepäck oder so ein Loop auch für mein Kind und Wechselklamotten, weil als wir das erste Mal nach Thailand geflogen sind, hat mein Kind mich nach der Landung erstmal sich und mich schön voll gekotzt und ich war froh, dass wir uns dann umziehen konnten. Und ich würde auch, wenn ich einen Koffer aufgeben würde, tatsächlich immer einen kompletten Satz Kleidung und Badesachen, ist in Thailand ja sehr wichtig, ins Handgepäck packen, weil man ja nie zu 100% sicher sein kann, dass der Koffer mit einem gemeinsam ankommt. Dann definitiv Medikamente, die gehören sowieso immer ins Handgepäck, weil ein Koffer nun mal verloren gehen kann. Griffbereit davon habe ich aber auf jeden Fall immer Nasenspray und Schmerzsaft. Wir hatten anfangs Zäpfchen, weil das Kind zu klein war für Saft. Was nehme ich noch mit? Spiele auf jeden Fall, also Beschäftigung. Da gucke ich immer irgendwas, was nicht nervt. Also was mich nicht nervt, was aber auch meine Sitznachbarn nicht nervt. Also zum Beispiel Tiptoy nehmen wir nur mit Kopfhörern mit, weil mich das selber in den Wahnsinn treibt, wenn das Kind 2 Reihen weiter lautstark Tiptoy hört den ganzen Flug. Keine Spielsachen irgendwie mit Geräuschen oder Licht, weil gerade bei Nachtflügen ist sowas schon auch nervig. Irgendwas Neues, neue Bücher, Snacks. Einen ganzen Koffer voll mit Essen gefühlt. Weil zum Beispiel auch gerade bei Nachtflügen, das Essen kommt erst nach Mitternacht und mein Kind schläft dann definitiv. Also der kriegt von dem Flugzeugessen meistens nicht allzu viel mit. Meiner ist jetzt 3 und ich packe ihn tatsächlich, wenn wir fliegen, immer noch in die Trage. Das ist sowas, was für mich super praktisch ist. Nicht nur dann vor Ort im Land, sondern auch im Flughafen. Ich habe die Hände frei, der kann nicht weglaufen. Und im Flugzeug, gerade bei kleineren Kindern, man kann sie halt einfach gut und bequemer als mit dem Loopbelt an sich selber befestigen. Aber man muss natürlich am Schirm haben, bei Start und Landung dürfen die Kinder nicht in der Trage sein, sondern müssen mit dem Gesicht nach vorne auf dem Schoß sitzen. Auch wenn sie schlafen, auch wenn sonst irgendwas ist, das ist halt so. Das ist Sicherheit und das geht vor. Und was ich auf Langstreckenflügen dabei habe, sind Adapter für eigene Kopfhörer, weil die man im Flugzeug kriegt, sind manchmal qualitativ echt nicht so gut oder passen halt auch nicht für Kinder. Das heißt, fürs Kind und für mich habe ich jeweils, gibt's bei Amazon ganz simpel zu bestellen, so Adapter. Und wir nehmen meistens noch dicke Socken mit, damit wir einfach die Schuhe ausziehen können und dann aber keine kalten Füße haben.
Zu den Snacks wollte ich nochmal kurz nachhaken. Hast du da irgendwelche Empfehlungen, gerade vielleicht auch für kleine Kinder? Weil diese klebrigen, matschigen Hirsekringel oder auch so Krümelmist ist ja vielleicht nicht ganz so ideal.
Genau, also ich gucke tatsächlich auch immer und habe geguckt, dass es nichts ist, was irgendwie einen riesen Dreck und Chaos hinterlässt. Bei uns waren zum Beispiel Obstriegel immer ganz hoch im Kurs und die gibt es ja nicht nur in diesen typischen großen Größen, sondern auch in kleiner. Dann kann man die wohl dosiert über den Flug immer wieder dem Kind zustecken. Und ansonsten hatten wir auch, wir hatten mal eine Sorte Kekse, die hat nicht so doll gekrümelt, die ging auch ganz gut. Und was bei uns ganz gut funktioniert hat, es gibt ja diese Snackbecher, wo obendrauf so ein Silikondeckel ist mit so, ich nenne es mal Einschnitten, wo die Kinder reingreifen können. Das hat bei uns das Gekrümmel auch sehr in Grenzen gehalten, weil meistens sind die Krümel ja in der Tüte und wenn die dann aufreißt, ist alles versaut.
Okay, also das heißt nichts, was klebt und nichts, was krümelt und nichts, was irgendwie den Sitz hinterher fies aussehen lässt. Gibt es denn ansonsten irgendwelche No-Gos, die man als Eltern beachten könnte, was man vielleicht nicht mit ins Flugzeug nehmen sollte?
Ich finde, man sollte das Flugzeug einfach so verlassen, wie man auch einen Besuch bei Freunden das Haus verlassen würde. Wir sehen teilweise so krasse Sachen, also sei es irgendwelche benutzten Feuchttücher vom Wickeln, wohlgemerkt, in den Sitz rein, komplett vollgeschmierte Schokositze Oder was halt auch einfach gar nicht geht, ist zum Beispiel Aufkleber mitnehmen und die nicht in ein Aufkleberbuch, also ein Stickeralbum kleben lassen, sondern auf das Flugzeug. Wir hatten vor kurzem erst noch einen Technikereinsatz, der über eine Stunde gedauert hat. Das heißt, der Folgeflug hatte über eine Stunde Verspätung, weil ein Kind die komplette Scheibe, den kompletten Tisch, den kompletten Sitz, einfach den kompletten Sitzplatz, wo es saß, vollgestickert hat. Und das ist definitiv ein No-Go.
Andrea, weil du gerade das Stickeralbum ansprichst, dazu passt hervorragend die nächste Frage, nämlich die nach Tipps für die Beschäftigung an Bord. Lasst uns die doch am besten mal staffeln nach Kleinkind, Kita, Grundschule. Und naja, also Sticker sind da auf jeden Fall auch am Start. Aber dann dran denken, Stickeralbum verwenden.
Starten wir mit Baby-Kleinkind. Was nimmt man da am besten mit an Bord? Bei uns waren es Knistertücher, Stickerhefte mit wiederverwendbaren Stickern, das Lieblingskuscheltier, vielleicht so ein paar kleine Schleichfiguren, mit denen man spielen kann. Ganz toll sind auch diese unkaputtbar Pixie-Bücher. Die sind wirklich unkaputtbar. Die überleben dann auch am Strand und im Meer. Handy mit Fotos und Videos der Familie. Wir haben dem Baby auch selber das Handy mit der Selfie-Kamera mal in die Hand gedrückt und es war eine halbe Stunde damit beschäftigt, sich selber anzugucken. Und ja, auch für die Kleinsten gibt es schon nutzbare Spiele-Apps fürs Handy. Zum Beispiel Balloon Pop, Cow Says Moo und da gibt es ganz viele lustige Sachen mit Geräuschen.
Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Die Fernbedienung vom Board-Entertainment, also die geht doch auch immer bei kleinen Kindern, oder? Ich weiß nicht.
Geht super, landet dann aber gerne auch mal im Mund. Ähnlich wie der Anschnallgurt. Das ist auch eine Sache für sich.
Ein Hoch auf die Desinfektionstücher.
Exakt.
Als mein Kind noch ganz klein war, hatten wir zum Beispiel einen O-Ball und haben da so Seidentücher reingestopft zum Rausziehen. Oder Socken, die muss man ja eh mitnehmen. Hat den Vorteil, wenn es durch die Gegend fliegt, tut es keinem weh. Wenn es runterfällt, rollt es nicht weg. Was auch immer gut geht, sind Wäscheklammern, die man irgendwo dran klammert. Die kann man vor Ort dann auch noch gut weiter benutzen. Das hat bei uns immer ganz gut funktioniert.
Machen wir weiter mit dem Kita-Alter. Wir hatten dabei Ausmalbücher oder auch einfach leeres Papier und Buntstifte, einfache Rätselhefte, kleine Puppen oder Figuren, Magnetbausteine.
Ich liebe Magnetbausteine.
Ich gucke immer, dass es nichts Kleinteiliges ist, weil dann ist das Drama groß, wenn das erste Teil runtergefallen ist und verloren ist. Und nichts für den Tisch. Also mein Kind ist halt erst 3, der kommt noch nicht, wenn er angeschnallt ist, so an den Tisch, dass er darauf zum Beispiel richtig gut puzzeln könnte oder so. Was gut funktioniert bei uns sind Fädelspiele, dieses Bandolino zum Beispiel, das gibt's ja für alle Altersgruppen. Das ist dann auch wiederum hilfreich, wenn man irgendwie mal längere Transfers innerhalb des Landes hat.
Stickerhefte hatten wir eben bei den Babys und Kleinkindern auch schon. Ich finde, die gehen in dem Alter auch durchaus immer noch, genauso wie Schleichtiere.
Total. Und auch da wieder Tablet oder Handy mit Serien oder Apps. Was ist da empfehlenswert? Kikaninchen ist toll, Fiete ist toll, Togo, der Elefant. Da muss man aber vorher immer einmal checken, ob diese Apps auch im Offline-Modus oder im Flugmodus verfügbar sind und ob die auch in Thailand dann verfügbar sind.
Und weil wir es vorhin kurz schon davon hatten, Andrea hatte den Hinweis gegeben, bei geräuschmachenden Dingen, wie zum Beispiel Apps, bei denen Geräusche notwendig sind, entweder den Ton ausschalten oder auch den Kopfhörer anstöpseln.
Weiter geht's mit dem Grundschulalter. Wenn das Kind schon lesen und oder schreiben kann, bietet sich auch immer sowas wie ein kleines Reisetagebuch an, wo das Kind dann auch vor Ort eben selber Dinge reinschreiben oder reinkleben oder reinmalen kann. Das Lieblingsbuch ist sehr gut. Auch hier wieder Papier und Stifte, etwas kompliziertere Rätselhefte. Und für alle Kinder ist ja immer so der ultimative Tipp, neues Spielzeug mitzunehmen. Also jetzt nicht einen ganzen Rucksack voll, aber irgendwas, was extra für die Reise gekauft wurde, entweder gemeinsam mit dem Kind oder als Überraschung und was dann wirklich erst im Flugzeug ausgepackt wird und genutzt werden kann.
Eine andere Frage, die noch gekommen ist, war in Bezug auf den Jetlag. Also ganz anderes Thema. Wir haben den Flug überstanden, wir sind angekommen und gerade nach einem Flug nach Thailand mit der Zeitverschiebung habt ihr Erfahrungswerte, wie spürbar ist dieser Jetlag mit Kindern? Und Katrin, hast du persönliche oder professionelle Tipps vielleicht auch, wie man da die Umstellung leichter machen kann? Als Flugbegleiterin hast du ja viel Erfahrung mit dem Thema.
Das Thema Jetlag ist super schwierig, weil es einfach ganz individuell ist. Jeder reagiert anders drauf, jeder geht anders mit um und so ist es bei den Kleinen natürlich auch. Dann ganz allgemein gesprochen spielt auch die Richtung immer eine große Rolle. Manche kommen mit Osten, manche mit Westen besser oder schlechter zurecht. Hier auch wieder cool bleiben, entspannt bleiben, wenn man dann vor Ort ist und merkt, der oder die Kleine macht jetzt gerade die Nacht zum Tag. Es bringt nichts, wenn man sich noch zusätzlich stresst, sondern einfach annehmen die Situation und ja, den Stress rausnehmen. Trotzdem würde ich immer versuchen, dass man sich oder die Kleinen einfach schnell an den neuen Tagesrhythmus anpasst, gerade wenn man länger vor Ort ist. Wir Flugbegleiter, wir sind ja immer nur kurz vor Ort, 1, 2 oder 3 Tage. Da macht man das tatsächlich auch oft so, dass man versucht, in der deutschen Zeit zu bleiben, weil man ja sowieso gleich wieder zurückfliegt. Aber wenn man für einen Urlaub vor Ort ist, ist man ja in der Regel länger da. Und da macht es schon Sinn, dass man versucht, so schnell wie es geht, in die neue Zeit reinzukommen, aber trotzdem ohne Druck und ohne Stress. Also natürlich sich jetzt nicht zwingen zum Schlafen oder das Kind zwingen zum Schlafen, weil wir wissen, was dann passiert. Es bringt gar nichts. Im Gegenteil, es löst noch mehr Unruhe aus.
Julia, wie war das bei dir beziehungsweise bei deinem Kind mit dem Thema Jetlag?
Kathrin hat es eben schon angesprochen, ne? Manchen fällt Richtung Westen leichter, manchen Richtung Osten. Und ich muss sagen, uns fällt Richtung Osten viel leichter, in die neue Zeit reinzufinden. Also wir tun uns viel leichter, in Thailand dann mit der neuen Zeit klarzukommen. Liegt natürlich vielleicht auch dran, dass man Urlaub hat und wenn man zurückkommt, halt wieder in den normalen Alltag starten muss, ne? Ansonsten, was Kathrin eben auch schon angesprochen hat, wir versuchen uns direkt eigentlich nach der Ankunft auch in der neuen Zeit irgendwie einzufinden. Also wenn wir morgens landen, dann gucken wir, dass wir vielleicht einen kurzen Mittagsschlaf machen, einfach um dann den Nachmittag ganz gut zu überstehen. Man muss dann aber halt auch wieder aufstehen nach so 1, 2 Stunden und das ist echt nicht ohne, zumindest für mich. Aber da muss man durch und dann geht man irgendwie noch kurz mal um den Block, guckt sich in dem Viertel um, in dem man übernachtet, geht irgendwo noch eine Kleinigkeit zu Abend essen und dann zeitig und nicht allzu spät ins Bett. Und dann hatten wir ehrlich gesagt die Erfahrung gemacht, dass wir ab dann ganz gut direkt in die neue Zeit gestartet sind tatsächlich.
Wir machen das tatsächlich genauso und in unserem ersten Thailand-Urlaub haben wir immer noch so ein bisschen gerechnet von wegen, oh, jetzt ist es hier in Bangkok so und so viel Uhr und dann ist es ja in Deutschland Zeitverschiebung 5 Stunden, 6 Stunden. Es macht aber gar keinen Sinn zu rechnen, weil dann das eher noch runterzieht. So dieses, boah, ich bin so müde, warum bin ich denn müde? Ach ja, weil es ja zu Hause eigentlich mitten in der Nacht ist. Das macht einen dann irgendwie noch müder. Also diese Rechnerei einfach sein lassen und wirklich in der Zeit vor Ort einfinden irgendwie und dann versuchen, da in den Alltag zu starten. Das hat uns am meisten geholfen.
Ja, absolut. Das kann ich bestätigen. Das mit dem Rechnen bringt gar nichts. Da sind wir wieder beim Thema relax bleiben, entspannt bleiben und da macht man sich halt nur zusätzlichen Druck, weil man sich denkt, oh mein Gott, in Deutschland ist ja schon mitten in der Nacht. Ja, das auf jeden Fall sein lassen, die Uhren auch gleich umstellen, wenn man denn noch eine manuelle Uhr überhaupt hat, sobald man landet und so gut wie es geht einfach in die neue Zeit direkt reinfinden.
Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge und hoffentlich auch am Ende eurer Sorgen rund um den Langstreckenflug. Wir hoffen, der Input heute war auch wieder ein bisschen Mutmacher für alle, die gerade mit Herzklopfen auf den ersten Flug mit Baby oder Kleinkind blicken.
Ein riesengroßes Dankeschön an unsere 3 Gäste, die mit uns zusammen die vielen Fragen aus unserer Community beantwortet haben, die uns über Instagram und über WhatsApp erreicht haben. Es war mega, dass ihr dabei wart und uns mit euren Insights und eurem Fachwissen unterstützt habt. Das war wirklich super, super wertvoll.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Ja, danke euch.
Das Wichtigste ist, wir haben es heute auch wieder gehört, entspannt bleiben. Es ist ein Flug. Er geht vorbei. Es sind ungefähr 10 oder 11 Stunden und dann seid ihr in Thailand. Alles andere ist total nebensächlich. Einfach gelassen bleiben. Ihr schafft es. Und ihr seid auch mit euren Sorgen auf jeden Fall nicht allein.
Und jetzt seid ihr dran, liebe ZuhörerInnen. Wie handhabt ihr das denn mit dem Thema Langstreckenflug? Was hat euch gerettet und was macht ihr vielleicht nie wieder? Kommt doch gerne rüber zu Instagram. Das findet ihr uns unter schnullerstrand.stickyrice. Und erzählt uns doch in den Kommentaren zur aktuellen Folge.
Auf unserem Insta-Profil findet ihr ab morgen auch nochmal die wichtigsten Facts aus der heutigen Folge. Reinschauen lohnt sich also. Noch ein Hinweis zu unserer WhatsApp-Community, die wir ja auch recht häufig in den Folgen und so auch heute erwähnen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes der einzelnen Episoden. Oder schreibt uns gerne auf Instagram an, dann schicken wir euch den Link per DM.
Dann war's das für heute. Danke fürs Zuhören.
Bis zur nächsten Folge.
Sawadika.
Kopfhörer auf und los geht's. Abonniert jetzt Schnuller Strand und Sticky Rice und los geht's ins Abenteuer Thailand mit Kind.
Woohoo!